Vielen, vielen Dank für diese wunderbare Einladung, hier in Geist zu sein. Das freut mich wirklich ganz speziell. Vielen Dank für das mir entgegengebrachte Vertrauen. Ich freue mich auch, die jungen Leute immer wieder zu sehen. Wir haben in den letzten 32 Jahren unser Leben versucht, in diese jungen Lateinamerikaner zu investieren. Das heißt, meine Frau, sie ist aus Bayern. Die Mischung zwischen Bayern und der Schweiz, das ist eine hochgefährliche Mischung. Aber wirklich ganz gesegnet sind wir zurückgekommen von Chile, von Argentinien und sind jetzt seit ein paar Jahren, also das heißt nach 38 Jahren im Ausland, bin ich wieder zurückgekommen in meine Heimat, in die Schweiz, hier in die Ostschweiz, ins Appenzellische. Ursprünglich komme ich aus dem Kanton Basel-Land und bin dort im Kreise eine Familie aufgewachsen mit 5 anderen Geschwistern, mit Vater und Mutter. Und dann sind wir 10 Jahre in Chile gewesen und 16 Jahre in Argentinien. Also die Konusspitze von Südamerika. Dort haben wir gelebt, gearbeitet in den letzten über 30 Jahren. Ich freue mich ganz besonders, dass Rochi hier ist. Sie hat jetzt gerade gesungen, sie hat Short-Term-Programme vorgestellt. Ihr habt es ja mitbekommen, oder? Die Schweiz ist nicht mehr an vorderster Spitze in Sachen Weltmission. Das war einmal. Das ist in der Vergangenheit so gewesen vielleicht. Aber heute sind das eher die Länder in der südlichen Hälfte der Weltkugel. Und von daher wirkt Gott Großes, gerade in Lateinamerika auch. Wir haben in Städten wie in Bogota, Hauptstadt von Kolumbien, haben wir mehrere Gemeinden, solche Gemeinden wie Sie heute Morgen. Da gibt es über 10.000 Mitglieder. Wow! Der erste Gottesdienst am Sonntagmorgen fängt um 7 Uhr an. Und dann gibt es 7 Gottesdienste am Tag. 6 Stockwerke. Auf dem 7. Stockwerk gibt es ein Fußballfeld. Alles Gemeinde. Den ganzen Sonntag eine Aktivität, eine Beerdigung, eine Trauung, ein Taufunterricht. Das ist wie ein Shopping Center. Das ist Gemeinde, Lebendigkeit. Da sind Menschen, tausende von Menschen am Sonntagmorgen mit dem schwarzen Buch unter dem Arm unterwegs in ihre Gemeinde. Da kam ein Pastor zu mir, ich habe dort auch ein paar Mal gepredigt, da hat er gemeint, ja, er hätte eine kleinere Gemeinde. 7.000 Mitglieder. Gott tut so viel weltweit. Gott ist dabei, sein Reich zu bauen. Mit uns, gegen uns und am Schluss doch für uns. Gott ist dabei, Menschen zu bewegen in Lateinamerika, dass sie wieder zurückkommen nach Europa und unsere Länder evangelisieren. Portugal, Griechenland, Italien. Gerade wieder ein Ehepaar nach Sizilien ausgewandert. Und diese Menschen können wir jetzt unterstützen, ihnen helfen. Rochi hat seit Kindheit eine Berufung für Deutschland. Und jetzt ist es soweit. Wir kennen sie schon ein paar Jahre. Und jetzt im Mai geht sie nach Schwenningen, in den Schwarzwald. Und dort machen wir ein Büro auf und werden Movida pushen. Jetzt braucht sie aber noch Menschen, die sagen, ich helfe dir. Mit 20, mit 30, mit 50, einfach mit irgendetwas jeden Monat, dass du dort leben kannst. Die wird nicht reich damit. Das kann ich euch garantiert sicher sagen. aber sie kann dort leben, sie kann arbeiten, sie kann junge deutsche Menschen motivieren, dass sie ihr Leben für Gottes Reich einsetzen und vielleicht für 6 Monate, für 12 Monate nach Südamerika gehen. Ein Short-Term, so wie Silvano. Du bist, wie heißt du? Silvan. Silvan, okay, in Spanisch sehr wahrscheinlich Silvano. Ja? So wie Silvano nach Südamerika gegangen ist, so gehen noch viele andere Leute und das alles organisiert und managt die Rocci. Also wenn ihr interessiert seid, ich kann mir wirklich heute Morgen kein besseres Projekt vorstellen als Rocci aus Argentinien. Ich kenne die Stadt, wo sie herkommt, Tucumán, am Fuße der Anden. Herrliche Zone dort, wo sie gelebt hat. Jetzt hat sie allem abgesagt, seit ein paar Jahren, und ist in der Vorbereitung und geht jetzt nach Deutschland. Sie hat einen Rundbrief dabei, gell? Und dann könnt ihr euch informieren. Gott segne euch. Ja, in dieser Zeit, in der wir leben, können wir Christen ja unsere Augen nicht vor einer leidenden, geteilten, verstrittenen Welt können wir unsere Augen nicht verschließen. Nicht wahr? In einer Welt, wo heute einer bankrott geht und der andere im Geld schwimmt. Einer im Krankenbett liegt und der andere auf dem Liegestuhl eines Luxusdampfers seine Zeit verbringt. Einer vom Scheidungsrichter heimkommt und der andere seine goldene Hochzeit feiert. Das ist verrückt. Paulus sagt, in 2. Korinther 4, heute Nachmittag, bei Kaffee und Kuchen, kannst du es nachlesen. Die Schwierigkeiten bedrängen uns von allen Seiten und doch werden wir nicht von ihnen überwältigt. Wir sind oft ratlos, aber nie verzweifelt. Von Menschen werden wir verfolgt, aber bei Gott finden wir Zuflucht. Wir werden zu Boden geschlagen, aber wir kommen dabei nicht um. Es gibt viele Dinge im Leben, auf die wir keinen direkten Einfluss haben. Spurgeon litt sein Leben lang an einer schmerzhaften Arthritis und sehr häufig an Depression. Das, was ich in den nächsten Minuten sagen werde, das werden viele Menschen hier gut einordnen können. Ich sehe mehrheitlich Menschen über 50. Nicht wahr? Der Weg des Glaubens ist keine gerade Linie. Manchmal kommt es ganz anders, als man es erwartet hat. Und da bereitet es mir viel Sorge, wenn ich sehe, mit wie viel Energie wir unser Leben bestmöglichst zum Funktionieren bringen wollen und wie wenig wir diese Anstrengung hinterfragen. Es kann der Eindruck entstehen, dass unsere ganze Hoffnung sich nur auf das Glück des jetzigen Lebens beschränkt, so als ob dies die einzige Welt wäre, in der wir je leben werden. Versteht ihr? Die Bibel, Gottes Wort, ist nicht mit den Büchern zu vergleichen, die sagen, befolgen Sie die 10 Eheregeln und das Glück wird Sie begleiten. Zu viele Christen lesen die Bibel als Regelbuch und sind erstaunt darüber, dass keine Veränderung eintrifft. Ihr habt es auch gemerkt, oder? Es gibt kein Seminar, das dir in 5 Lektionen Gemeindewachstum versprechen und einhalten kann. Da kannst du auch den Atlantik überqueren, das ändert daran nichts. Als Mensch, der schon über 40 Jahre im vollzeitlichen Dienst steht und mit Jesus lebt, möchte ich dir heute Morgen zurufen: Kämpfe, Leid, Versagen, Schwachheit unbeantwortete Fragen gehören zu unserem Leben dazu. Und deswegen sage ich dir heute Morgen, pugno ergo sum. Ich kämpfe. Und deswegen bin ich. Paulus war sich sicher, dass ein Preis bezahlt werden muss, um in Sachen Weltevangelisation voranzukommen. Ausdauer zeigen, nicht aufgeben, Widerstand beweisen, vorwärts gehen, das gehört zu einem Leben eines Christen. Und deswegen lesen wir in der Apostelgeschichte 20, Vers 24, ich habe ein Ziel in meinem Leben, Paulus, und niemand wird mich davon abbringen. Versteht ihr? Der, der ein Ziel hat, ein Warum im Leben, der erträgt fast jedes Wie. Paulus sagt, ich will meinen Lauf vollenden. Ich bin bereit dafür, ein Opfer zu geben. Paulus redet nicht hier von einem Glaubensdogma, sondern von einer Überzeugung. Versteht ihr? Über ein Glaubensdogma kann man diskutieren, aber von einer Überzeugung bringt mich keiner weg. Dieser Bibelvers steht im Kontext von der dritten Missionsreise von Paulus. Und wir befinden uns in Vers 13 in der jetzigen, heutigen Türkei. Mit Paulus zusammen waren so 7, 8 Männer noch unterwegs und die wollten ihn begleiten bis nach Jerusalem. Und schon in Troas weiß Paulus durch das Zeugnis des Heiligen Geistes, dass er leiden wird und in Gefangenschaft kommen wird. Ich frage dich, was braucht ein Mensch, der weiß, innerlich spürt, die Zukunft sieht düster aus? Was braucht ein solcher Mensch? Einfach mal Stille, Ruhe. Und deswegen sagt Paulus, geht ihr schon mal vorneweg per Schiff nach Assos und ich gehe alleine zu Fuß. Eine Tagesreise, alleine zu Fuß. Warum? Ich brauche jetzt Ruhe. Ich brauche diese Zeit für mich alleine. Die meisten Theologen sind sich einig, er braucht Stille, um zu überlegen, was sage ich zum letzten Mal den Ältesten in Ephesus. Er hat nicht viel Zeit und deswegen bittet er die Ältesten in Ephesus, runterzukommen nach Milet. Und dann sagt er ihnen im Kapitel 20, 4, 5 Sachen. Ihr werdet mich nicht mehr sehen. Wow. Gebt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde. Ich weiß, drittens, dass nach meinem Abschied gefährliche Wölfe bei euch eindringen und erbarmungslos unter der Herde wüten werden. Es wird noch schlimmer. Aus euren eigenen Reihen werden Männer auftreten und die Wahrheit verdrehen, um die Jünger des Herrn zu ihren Nachfolgern zu machen. Und so ganz nebenbei sagt er ihnen in Vers 33, ich habe nie Geld oder Kleidung von jemand gefordert, sondern ich habe hart arbeiten müssen. Vers 35. Wisst ihr, wie dieser Lauf endete? Wie diese Geschichte endete? Da schreibt er dem Timotheus Jahre später aus dem Gefängnis. Vielleicht war das sein letzter Brief. Und er sagt es so, für mich ist die Zeit des Abschieds gekommen. 2. Timotheus, Kapitel 4, 6 und 7. Ich habe einen guten Kampf gekämpft und habe das Ziel erreicht. Auf der Zielgerade war Paulus ganz allein. Vers 16 und 17. Sie haben mich alle im Stich gelassen. Aber der Herr stand mir zur Seite und gab mir die Kraft, sodass ich meinen Auftrag zu Ende führen konnte. Versteht ihr? Pugno, ergo, sum. Ich kämpfe und deswegen existiere ich. Es gibt eine sehr, sehr bekannte Geschichte. Ihr kennt sie. Jedes Jahr seit 1970 gibt es in New York im November einen großen Marathonlauf. Sicher schon gesehen, gehört davon. 42 Kilometer lang, 2 Millionen, mehr oder weniger, 2 Millionen Zuschauer, circa 50.000 Läufer. Der Durchschnittsläufer braucht circa 4 Stunden. Die Bestzeit hat einer im 2011 zurückgelegt. In nur 2 Stunden, 5 Minuten und 6 Sekunden. Aber das Jahr 1986 hat Geschichte geschrieben. Bob Wieland, ein Kriegsveteran, ging mit an den Start ohne Beine. Nur gestützt auf seinen Armen hat er sich vorwärts gekämpft, um nach 4 Tagen, 2 Stunden, 48 Minuten und 17 Sekunden an das Ziel zu kommen. Hunderte von Läufern haben vorher vor dem Ziel aufgegeben. Und die Frage steht heute Morgen im Raum, wie kann es sein, dass einer ohne Beine das Ziel erreicht und einer mit Beinen frühzeitig aufgibt? Ich bin im Leben zum Punkt gekommen und ich kann Ihnen das sagen heute Morgen. Sieg oder Niederlage? Im Laufen mit Jesus entscheidet sich in unseren Herzen. Paulus hat immer und immer wieder gesagt, ich werde meinen Lauf vollenden. Versteht ihr? Die wichtigsten Schlachten gewinnen wir oder verlieren wir in unseren Herzen. Paulus verabschiedet sich in Milet, um nach Jerusalem zu gehen. Er ist in Asien von Gemeinde zu Gemeinde gegangen und hat Geld für die Armen gesammelt. Und nach harter Arbeit, nach Gebet und vielen Überlegungen kommt er schließlich in Jerusalem an. In Kapitel 21. Menschen, denen er helfen wollte, verraten ihn, klagten ihn mit falschen Argumenten an, landet schließlich im Gefängnis. Die Juden wollten ihn töten. Sein Neffe hört davon. Und nach einem langen Hin und Her führt man ihn ab nach Caesarea zum Statthalter Felix. Und ungefähr 100, 110 Kilometer von Jerusalem entfernt. 200 Soldaten begleiten ihn. Und dort war er gefangen für 2 Jahre. Das ist auch die Zeit, wo er als Pest bezeichnet wird. Sein Herz brannte für die Verlorenen. Und jetzt sitzt er angekettet in einem Gefängnis. Das war auch die Zeit, wo er mit Lukas zusammen alles Material gesammelt hat, um später das Evangelium und die Apostelgeschichte zu schreiben. Mit anderen Worten, ich vergeude die Zeit nicht. Die Beine haben sie mir zwar gebunden, aber ich werde meinen Lauf vollenden. Ich kämpfe weiter nach dem Motto Pugno ergo sum. Ich kämpfe und deswegen existiere ich. Als Gefangener beruft sich Paulus schließlich auf den Kaiser. Kapitel 25. Ihr kennt die Geschichte. Paulus besaß das doppelte Bürgerrecht. Er war Jude und römischer Staatsbürger zur gleichen Zeit. Und als solcher hatte er das Recht, sich auf den Kaiser zu berufen. Und in Kapitel 27, vielleicht auch heute Nachmittag mal zum Nachlesen, wird uns die Reise nach Rom beschrieben. per Schiff. Ein Sturm, ein gewaltiger Sturm kommt auf. Die Matrosen wollten fliehen. Alle Gefangenen wollten sie töten. Das Schiff geht unter dem Druck der Wellen kaputt. Und dann landen sie schließlich auf einer kleinen Insel Melite. Und dort am Feuer, mit anderen Menschen zusammen, beißt ihn eine Giftschlange. So nach dem Motto, ein Unglück kommt selten allein. Immer noch auf dem Weg nach Rom, wo er sich der höchsten Autoritätsperson stellen wollte. Das hat damals geheißen, der Kaiser wird mich persönlich anhören. Kein Minister, kein Staatssekretär, sondern der Kaiser. Das war das Recht eines jeden Gefangenen mit römischer Staatsbürgerschaft. Aber dafür hat man manchmal Jahre warten müssen. Und jetzt, endlich, nach einigen Monaten Schiffsreise, kommt Paulus in Rom an. Gebunden an Ketten. Links und rechts von ihm alle Kriegsschiffe des damaligen römischen Reiches. Die damaligen Streitkräfte des Militärs umfassten Zehntausende von Soldaten. Paulus steigt vom Schiff, gekettet an Händen und Beinen. Die Geschwister in Rom hören von seiner Ankunft und gehen ihm entgegen, die Bibel sagt, bis Forum Appii und Tres Taverna, 50, 60 Kilometer südlich von Rom. In der Apostelgeschichte 28, 15 sagt, und als Paulus die Geschwister sah, dankte er Gott und fasste Mut. Nach all den Kämpfen, nach dem Schiffbruch, nach dem Schlangenbiss, Hauptsache, ich bin bei den Geschwistern, bei meiner Familie, in der Gemeinde, zu Hause. Aber dann passierte etwas, womit keiner gerechnet hat. Es vergingen Jahre, ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre, und der Kaiser ließ immer noch auf sich warten. In dieser Zeit waren die Gefangenen darauf angewiesen, dass die Familie sie mit Nahrung versorgt. Und plötzlich hörte man andere Stimmen in der Gemeinde. Was macht ein solcher Mann so lange im Gefängnis? Wäre es nicht besser, er würde etwas arbeiten? Die Besucherzahl nahm ab und die Frage wurde lauter in der Gemeinde. Wie soll Gott jemanden gebrauchen, der leidet? Sollen wir ihn noch weiter unterstützen? Petrus, oh, das war ein Apostel. Als er im Gefängnis war, holte ihn ein Engel raus. Das war ein gesalbter Mann. Titelseite, Bildzeitung, Blickzeitung, das ist der Mann. Der sorgt für Schlagzeilen. Aber mit Paulus gibt es nur Ärger. Viel Arbeit. Ein schlechtes Bild für die Gemeinde. Ein Mann, der sich selber nicht helfen kann. Der über sich selber sagt, die Zeit meines Abscheidens steht bevor. Freunde, ist das das Fazit von einem erfolgreichen Missionar? Ein Missionar, der sagt, die meisten Freunde, 2. Timotheus 1,15, haben mich verlassen. Alle in Asien haben sich von mir abgewandt. 2. Timotheus 4,16. Als ich das erste Mal vor Gericht stand und mich verteidigen musste, stand mir niemand bei. Kein anderer Apostel hat so viele, so oft diese Worte gebraucht wie Paulus. Bedrängnis, Angst, Schläge, Nöte, Fasten, Kämpfe, Mühe, Gefahren, Verfolgung, Traurigkeit, Leiden, Tränen, Aufruhr, Schwachheit. Und da sitzt er nun. Sein Leben investierte er in die Gemeinde. Anderen hat er geholfen, zu Jesus zu finden. In den Augen der Welt ein Verlierer, ein Mann ohne Beine, steht vor dem Kaiser und predigt das Evangelium. Freunde, menschlich gesehen waren die Jahre in Rom unproduktiv. Ab die Briefe, die damals entstanden sind, haben Millionen von Menschen gesegnet. Über Jahrhunderte hinweg hat die Gemeinde davon gelebt. Durch die Freude im Gefängnis wurden weltweit Millionen von Herzen gestärkt. Junge Männer und junge Frauen haben alles zurückgelassen und sind aufs Missionsfeld gegangen, inspiriert durch seine Briefe. Versteht ihr? Ein Mann ohne Beine hat durch seine Briefe Tausenden von Gemeinden im Untergrund Trost und Zuversicht zugesprochen, weil er immer und immer wieder sagte, pugno ergo sum. Manchmal gingen die Umstände nach links und die Verheißung Gottes nach rechts und es schien so, als hätten die beiden nichts Gemeinsames. Aber es gibt eine andere Art, um zu gewinnen, ihr Lieben. Nicht nur der, der am schnellsten durchs Ziel fährt. Nicht nur der, der die meisten Tore schießt. Nicht nur der, der die besten Geschäfte abschließt. Sondern in Gottes Augen ist zunächst der ein Gewinner, der trotz allem ans Ziel kommt. Das einzige Mal, wo Erfolg vor Opfer steht, ist im Wörterbuch. Das Leben ist kompliziert. Vielleicht hast du anderen geholfen und sie haben dich im Stich gelassen. Gib nicht auf. Vielleicht hast du Menschen geliebt und sie haben dich nachher vergessen. Gib nicht auf. Vielleicht hast du in die Leitung der Gemeinde vertraut und sie haben dich enttäuscht. Gib nicht auf. Sag zu dir selber, sag zu deinen Nachbarn heute Morgen, pugno ergo sum, ich kämpfe und deswegen existiere ich. Martin Luther King hat gesagt, wenn du nicht fliegen kannst, renne. Wenn du nicht rennen kannst, gehe. Wenn du nicht gehen kannst, krabble. Aber was auch immer du tust, du musst weitermachen. Darf ich den heutigen Morgen beenden mit einer wahren Geschichte. Es war ein junges Ehepaar. Sie hatten den Wunsch im Herzen, ein Kind zu haben. Und sie haben sich gut darüber informiert. Sie haben dafür gebetet. Und es hat ein paar Jahre lang nicht geklappt. Dann endlich kam sie vom Arztbesuch nach Hause mit der freudigen Botschaft, wir erwarten ein Kind. Das Ehepaar war so glücklich. Sie haben sich noch besser informiert, Bücher zur Geburt gelesen. Sie haben ein Kinderzimmer eingerichtet. Sie haben ein kleines Bett gekauft. Die Freude, die Vorfreude war so groß. Und dann, endlich, kam der Tag. Dieses Kind kam auf die Welt. Aber doch schon ein paar Tage später hat der Arzt gemeint, sie müssten ein paar Untersuchungen machen. Und daraus resultierte, das Kind war behindert. Das war ein Schlag ins Gesicht für die Mutter und für den Vater. Aber sie haben sich durchgekämpft. Sie haben ein Ja dazu gefunden. Sie haben Gott gedankt. Sie haben das Kind so gut wie möglich begleitet. Aber dann kamen die Jahre. Ihr Kind konnte sich nur mit Rollstuhl bewegen. Man hat die anderen Kinder im gleichen Alter gesehen. Sie haben Fußball gespielt. Sie sind zur Universität gegangen. Und als dann es soweit war, haben die Kinder im gleichen Alter geheiratet und wieder Kinder gehabt. Und langsam füllte sich das Herz von diesem Vater und von dieser Mutter mit Bitterkeit. Warum? Warum unser Kind so? Und dann hat diese Frau sich hingesetzt und ein Gedicht geschrieben. Und das versuche ich mit meinen Worten weiterzugeben. Die Reise nach Holland. Wenn du eine Reise unternimmst, dann bereitest du dich normalerweise gut vor. Du kaufst einen Reiseführer, studierst den Reiseführer und du lernst die Sprache von diesem Land und du denkst darüber Tag und Nacht. Wie wird es in Italien sein? Du denkst darüber nach, wie du am Strand sitzt und eine Pizza Napolitana isst. Du lernst Italienisch. Grazie mille, prego, ragazzi. Denkst an den Vatikan. Denkst an Mailand, die Modehauptstadt, Venedig, die Stadt der vielen Flüsse, des Wassers. Du denkst an die Sonnenuntergänge. Du denkst an die Musik von diesem Land. Und dann kommt der Moment, wo du ins Flugzeug steigst. Du freust dich so auf Italien. Spaghetti Bolognese. Du redest mit deinem Nachbarn, du hörst dir Musik an, guckst dir einen Film an im Flugzeug, dir wird Essen gebracht und nach ein paar Stunden ist es endlich soweit. Dann hörst du die Stimme vom Kapitän. Sehr geehrte Fluggäste, in wenigen Momenten landen wir in Holland. What? Holland? Ich habe mich doch ein Leben lang auf Italien gefreut. Ich habe Bestätigung von Gott bekommen. Ich habe dafür gebetet. Du steigst vom Flugzeug aus und denkst, was ist los? paar Wochen siehst du die Windmühlen, die Tulpenfelder. So schlecht auch nicht. Dann denkst du, was für ein guter Edamer Käse. Rembrandt-Bilder. Ein wunderbares Land, aber es ist nicht Italien. Darf ich dir etwas sagen heute Morgen? Der Schmerz, dass es nicht Italien ist, wirst du bis zum Ende deines Lebens nicht mehr loswerden. Dinge passieren in unserem Leben, die wir nicht erklären können. Ich weiß es. Du hast nicht damit gerechnet, dass deine Ehe geschieden wird. Ich weiß, du hast dir das Leben deiner Kinder anders vorgestellt. Ich kann mir vorstellen, Träume in deinem Berufsleben haben sich nicht erfüllt. Und vielleicht das Schlimmste, deine Gesundheit hat dich verlassen und du kämpfst täglich mit einer hartnäckigen Krankheit. Und da hinein will Gott dir heute Morgen sagen, pugno ergo sum, ich kämpfe. Und deswegen existiere ich. Versteht ihr, was ich meine? Egal, was du mir gibst, Vater, egal, was du mir nimmst, ich will meinen Auftrag erfüllen und das Ziel erreichen. Nehmt mir den Himmel weg. Und ein stummer Mann steht vor euch. Aber ich rede, weil Jesus lebt. Er ist für mich gestorben. Er ist für mich auferstanden. Und mein Herz soll allein ihm gehören.